der kulinarische Krimi-Podcast. Mit
Nicole Köpper
und Andreas Schulte.
Liebe Hörer und Hörerinnen, ich habe jetzt alles weggeräumt, was man wegräumen kann. Somit werde ich diesen Podcast nicht stören mit irgendwelchen unangenehmen Geräuschen, auch wenn mein Podcast-Partner ganz ruhig mir gegenüber sitzt und sich ein Lachen verkneift.
Und das ist gar nicht so einfach.
Okay, herzlich willkommen. Da sind wir wieder. Schön, dass Sie bei uns sind.
Störfrei. Ach,
ich freue mich auf den heutigen Podcast, muss ich sagen.
Echt?
Aui.
Ui.
Ja, Viva la France.
Ach du Schande.
Ja. Hups, jetzt muss man dabei sagen, ich habe ein bisschen Sorge dabei gehabt, weil ich ja kein Französisch spreche.
Ich auch nicht.
Gut, da sind wir zwei.
Also genau, perfekt. Ich kann nur Café au lait, Jus d'Orange.
Da sind wir perfekt für diese Podcast.
Baguette. Ah,
fantastisch. Ich habe mir mal erzählt, erinnere dich, dass ich mit Martin Walker zusammen gelesen habe. Mir dann alles so in Lautschrift drüber geschrieben habe. Und dann hat er noch vor der Lesung
alles
umgeworfen.
Genau. Ne? Ja, hast du das auch in Französisch auch schon gehabt?
Ach, nee.
Okay.
Nee. Also es war gruselig. Weshalb ich das alles erzähle, ist, ich freue mich deshalb auf diesen Podcast, weil wir in der letzten Woche haben wir eine kurze Mail geschrieben an Alexander Oetker, der als Alex Lepic Kriminalromane schreibt. Unter anderem. Er schreibt auch unter seinem Klarnamen, aber er schreibt also auch unter Pseudonym. Und wir haben ihn angefragt, wir würden gerne mal seine Romane, die in Paris spielen, die Alex Lepic Romane, vorstellen. Und er hat sofort geantwortet und sagt, super Idee, finde ich ganz klasse, mach das. Herzlichen Dank dafür, beziehungsweise herzlichen Dank von unserer Seite an ihn, dass wir zwei Seiten aus seinem Buch auch lesen dürfen.
Ja, aber jetzt erzähle ich dann mal eben, wie wir überhaupt auf Alexander Oetker gekommen sind.
Ja, dann erzähl doch mal, wie sind wir denn auf Alexander? Genau.
Kann sich nicht mehr erinnern, ne?
Doch, ich erinnere mich, dass das nämlich ein Vorschlag von der Vorschlag von Nicole.
Genau.
Ne? Und wir haben erst durch Zufall entdeckt, dass ein und dieselbe und so. Ne?
So Zufall war das jetzt ja nicht. Ne? Das war alles gewollt.
Na dann.
Nein, ich bin ein Riesenfan von Alexander Oetker. Gar nicht wegen Krimis. Also das war mir auch nicht so bewusst, dass der Krimis schreibt. Sondern der schreibt für die Zeitschrift Der Feinschmecker eine Kolumne. Und die ist Weltklasse. Mhm. Der Feinschmecker erscheint ja monatlich und dann hat er immer so ein Thema, das ist, kann schon mal Sternegastronomie sein oder Gästeverhalten oder solche Sachen. Und er schreibt immer so, dass ich mich dabei ertappe, ich lese das und bin die ganze Zeit am Nicken.
Ja, ne?
Genau. Und so, ist das. Ja, das kenne ich auch. Ja, unterschreibe ich. Hallo. Hm. Und der schreibt es einfach auf so eine nette Art und Weise, dass ich einfach mal ein bisschen genauer geguckt habe, wer ist das eigentlich? Ja, bei Oetker denke ich ja immer an Backwaren beziehungsweise Zutaten. Ja, und damit hatte er jetzt gar nichts zu tun. Und dann stand da halt eben auch, dass er auch Krimis schreibt. Und habe ich gedacht, okay, gut, wenn der ja so in der Gastroszene unterwegs ist, dann sind die Krimis doch bestimmt auch irgendwie kulinarisch. Ja, und dann waren wir dabei. Ja, und dann haben wir festgestellt, du kennst den, du weißt schon, wer das ist irgendwie. Yay! Dann gab's eine Mail und da möchte ich auch mal ein ganz großes Kompliment aussprechen, weil wir haben ja nach wie vor das Problem, dass wir von manch anderen gar nichts hören.
Ja.
Das ging ja so schnell und das war so eine nette Rückmeldung. Toll. Ja, also ich freue mich auch drauf. Ich habe es noch nicht gelesen, steht jetzt aber auf meiner großen Liste und das möchte ich unbedingt. Und ich bin sehr gespannt, wie wir das hier heute rocken.
Und die Krimis, die er geschrieben hat, die auch in Frankreich spielen, zum Teil glaube ich aber auch, da müsste er das mal selber erzählen. Er will ja auch mal irgendwann in eine der nächsten Podcast-Folgen mit dazukommen.
Wenn wir das technisch in diesem Leben noch mal auf die Reihe kriegen.
Schauen wir mal, was wir da machen können. Ja, aber die hat er noch einen Klarnamen geschrieben. Das sind die Krimis, von denen du gelesen hast, weil ich habe Alex Lepic quasi als Autor kennengelernt, eben halt mit dieser Krimiserie Paris. Mhm. Da rätselte noch die ganze Welt darüber, wer ist denn das eigentlich? Das ist total spannend. Ich habe das nochmal rausgesucht und zwar, unnötiges Nerdwissen, ich hab nochmal nachgeschaut. Es war tatsächlich so, der erste Roman ist rausgekommen, alle Welt fand den auch ganz gut. Der ist sogar, glaube ich, meiner Meinung nach auf die Spiegel-Bestsellerliste schon geraten.
Okay.
Und dann ging das große Rätselraten los, wer ist denn das eigentlich? Weil das ist eben halt anders als bei Andreas Erlenkamp zum Beispiel oder Barbara Erlenkamp bei den Romanen, die wir da so schreiben, war das halt ein geschlossenes Pseudonym. Da stand halt nicht drin, wer das ist.
Okay.
Und dann ging das Rätselraten. Also es fing an mit, das hat der Ulrich Wickert geschrieben. Ne? weil der ja sehr frankophil ist und,
genau.
Ne, ja, und auch schon Bücher geschrieben
hat. Immer mal ein Krimi schreiben wollte.
Schon mal ein Krimi schreiben wollte, genau. Das hat der Ulrich Wicker geschrieben. Das war der Fitzek. Der Fitzek.
Genau, jetzt will er mal auf eine ganz andere Schiene. Ganz andere weg Schiene. Von Psycho weg, und Thriller.
Der Fitzek, der Sebastian Fitzek war. Dann ging es los.
Stephen King.
Nee, Stephen King war nicht dabei. Mh. Aber das ist ja bei Kampa erschienen, einem Schweizer Verlag.
Ja.
In einer, finde ich persönlich, muss man dabei sagen, auch Hochachtung, einer super Ausstattung als Buch. Also ich finde, die Bücher sind so schön gemacht, weil der Einband ist gezeichnet. Das ist ein Hardcover. Der Buchblock ist rot eingefärbt. Das sieht einfach klasse aus, diese Bücher. Mhm. Also, Kamper, der Chef von Kamper, der hat selber geschrieben. Ernsthaft, kein Scheiß.
Cool.
Haben die Leute diskutiert. Und dann eben halt, ich weiß gar nicht, er müsste das sagen, wer es jetzt veröffentlicht hat oder wer das sozusagen sich das Outcoming dann geleistet hat. Aber eben halt, irgendwann hieß es, nein, es ist Alexander Oetker, der ja wohl auch das habe ich nachgelesen, eben halt als Fernsehjournalist, als Korrespondent in Frankreich arbeitet für RTL NTV und da eben halt unterwegs ist und eben halt wechselseitig, glaube ich, auch in Frankreich lebt mit seiner Familie, beziehungsweise hier in Deutschland. Also sich mit der Materie sehr gut auskennt, das merkt man auch in den Romanen. Also das ist so das einzige, ich sag mal so die einzige Zitronenscheibe in dem ganzen Cocktail, dass man manchmal denkt, yo, der rennt, dann läuft er durch welche Straße und ich denke mir immer, ich so gut kenne ich Paris gar nicht, als dass ich nachvollziehen muss, durch welche Straßen jetzt der Kommissar läuft, um dann zu dem Tatort zu kommen.
Aber kann das sein, dass das irgendwie so typisch ist für Romane, die in Frankreich spielen, weil ich habe im Moment ein Buch bei mir auf dem Nachttisch liegen, wo ich ja abends immer so mein paar Seitchen liege, auch Krimi, spielt auch in Frankreich und das ist genau das Gleiche. Ja, da ist es eine Kommissarin, die da die Hauptperson ist und die dann genau erzählt, sie setzt sich jetzt auf ihr Motorrad und fährt jetzt über die Rüde in das Dorf und dann um die Ecke und also wo ich immer denke, ja, und das muss ich jetzt wissen?
Ja. Ja, ich meine, das ist so eine Art von, ich sag jetzt mal, Beschaulichkeit, wo man natürlich auch, ich bin da mal zwiegespalten, weil auf der einen Seite vermittelt man den Leuten natürlich das Gefühl, hey, ich kenne mich da aus und ich schreibe nicht nur irgendwas. Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, ich habe ja auch schon Romane geschrieben, die in einem realen Ort spielen, zum Beispiel Andernach oder so. Aber da war es mir wichtig, dass ich eben halt, dass auch Leute, die in Hamburg leben oder in Berlin leben, diesen Roman lesen könnten und nicht das Gefühl haben, ich will aber auf Teufel komm raus mitteilen, hey, ja, guck mal, ich kenne mich aber in Andernach aus, du jetzt vielleicht nicht so, aber ne?
Schon
ne,
klar.
So, ja. Der macht das sehr charmant, das ist überhaupt gar keine Frage. Aber da denke ich manchmal, oh, jetzt komm, ne? So zwei Straßen weniger wären auch schon schön. Aber hey, alles Nüllen auf hohem Niveau, weil
das können wir besonders gut.
Nüllen auf hohem Niveau kriegen wir gut hin. Weil ansonsten, ich mag einfach diese, das ist eigentlich wirklich cozy. Also es ist wirklich cozy im besten Wortsinn, weil da passiert jetzt nicht viel Schauriges oder irgend sowas, sondern das ist so, wir kommen da später ja nochmal gleich drauf, aber es ist so oldschool. Das ist richtig schön oldschool und die Figur, die er sich da ausgedacht hat, dieser Kommissar Lacroix, der ist halt auch oldschool. Da erzähle ich dir später was
dazu. Okay, dann ist es ja eigentlich so gar nicht meins. Ich brauche Psycho, ich brauche Thriller, ich brauche Blut.
Aber heute nicht. Heute geht es um a Baguette.
Das kriegen wir hin. Baguette kann ich sagen.
Baguette kannst du, ne? Baguette kannst du sagen.
Also ich kann es sagen, Nicole, ob ich es kann, ist eine andere Sache.
Boah, das werden wir gleich testen. Nicole hat mich gesagt, als ich sie angerufen habe, sagt, wir machen Baguette. Da sagt sie, oh, ich glaube, das kriegen wir gebacken. Oh, Wortspiel, ne?
Ja, Wortspiel. Ein Schenkelklopfer.
Sie kriegt das gebacken. Ich bin gespannt. Also Baguette wird das Thema sein und dazu erzählen wir Ihnen auch noch gleich ein bisschen. Ich habe unglaublich viel Nerdwissen noch mitgebracht.
Ach, Herr Jemine.
Ja, doch. Ja, sicher.
Dann brauchen wir jede Menge Alkohol, oder?
Sonst kriegen wir es nicht ertragen. So, wir machen jetzt eine kurze Pause, weil ich will wissen, was Nicole unter Baguette
versteht.
Gebacken versteht.
Okay.
Alles klar. Pause. Bis gleich. Ja, ich bin schwer beeindruckt.
Aber weißt du, was echt cool ist heute?
Ja.
Also nee.
Ich weiß nicht, was echt cool ist. Sagst du mir.
Heute solltest du wissen, was es zu essen gibt.
Ja. Das ist, glaube ich, gar nicht so schwer. Punkt 1, es gibt Baguette. Huiuiui. Ja, yay. Doch, yay, genau. Punkt 2, da steht drauf, ich habe geschaut, Campari Blutorange, ne, steht da. Punkt 3 ist ein bisschen schwieriger, würde ich sagen. Das ist so eine kleine weiße Creme in einer kleinen Porzellanschale und Andreas wird es gleich probieren und dann wissen wir, was es ist.
Ja, das ist eigentlich einfach nur Frischkäse, wenn man möchte.
Ah, Knoblauchsoße, ja, zur Frau Blutorange.
Genau.
Nee, ich probiere das jetzt. Dein erstes Baguette hast du gesagt, ne?
Das sieht, also das ist jetzt, ich habe schon mal irgendwann versucht, ein Baguette zu machen. Das war eher ein Ciabatta.
Okay. Also das sieht jedenfalls, also die Krume ist klasse, wenn ich das mal so sagen darf. Und innen drin, boah, das ist super.
Also es ist jetzt noch nicht das klassische französische Baguette, wie man es sonst kennt. Mm. Weil das ist jetzt eine in Anführungszeichen schnelle Variante. Weil so ein richtiges Baguette, das braucht ja richtig lange. Der Teig, ich
muss bei Ihnen mal die Ohren voll.
Der Teig war in der Vorbereitung, also hat der insgesamt 18 Stunden gebraucht. Mhm. Mit Gehen und Ruhen und Entspannen und was so ein Teig alles machen muss. Ja.
Toll.
Ja, und dann, weil wir ja momentan noch in unserer Orangenzeit sind, habe ich jetzt, ich habe den ganzen Tag mit Marmelade verbracht. Und ich klause dir zuerst.
Ja. Ich kann auch gar nicht weiter, weil ich so begeistert bin.
Ja. Ja, das kann man essen.
Toll.
Es ist heute eher ein Frühstück, was wir hier machen.
Da musst du dich nicht verstecken für. Ganz super. Also pass auf.
Können wir darauf mal ein Prost sagen?
Ja. Und weil wir in Frankreich sind, haben wir einen kleinen Frühstück Rotwein dabei. Frühstück mit Rotwein, total super.
Irgendwo geil. Auf der Welt ist es jetzt 9 Uhr morgens.
Komm, da essen wir gerne Baguette mit Campari, Orangenmarmelade und ein Stückchen Rotwein dazu.
Weil ja immer. Natürlich.
Ist Dummchen.
Ja. So, was wolltest du jetzt loswerden?
Ich muss erstmal schlucken. Okay. Also Punkt 1. Ich habe gelernt, klar, das wissen wir wahrscheinlich ja alle, Baguette ist so der Nationalstolz der Franzosen, wenn es um Brot geht. Das ist seit 2022 Weltkulturerbe.
Echt?
UNESCO Weltkulturerbe. 1993 ist es sogar gesetzlich festgelegt worden, was man da reintun darf. Also was ist ein Baguette traditionell?
Mehl.
Französisches Baguette. Ja, genau. Aber es sind so, da hat man dann eben festgelegt, dass man da eben nicht, weiß ich nicht.
Kein Dinkelmehl.
Kein Erbspulver reintun darf, weiß ich. Ne? Also das hat der Gesetzgeber festgelegt. Und jetzt kommt's. Im Moment ist es so, dass die Franzosen viel weniger Baguette essen als noch früher. Also ich will nicht sagen, die französische Baguette-Industrie ist in einer kleinen Krise, aber die Schwierigkeit ist einfach, die Verbrauchszahlen sind runtergegangen. 700 Gramm pro Kopf am Tag. Ja, das war noch nach dem Zweiten Weltkrieg, da waren wir gut dabei. Vor 10 Jahren waren es 113 Gramm und nun sind es nur noch 99 Gramm.
Okay.
So ein Baguette hat aber im Durchschnitt in der Regel 250 Gramm stehst du da. Also ein halbes Baguette nur noch am Tag.
Okay.
Das liegt natürlich daran, dass viele sagen, oh, Weißbrot und Kalorien und blöd.
Ja, aber ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass sich insgesamt ja einfach die Esskultur ändert.
Ja, natürlich, ja, klar.
Ne? Also ich sag mal, in Frankreich ist vielleicht noch nicht so krass. Ja, aber auch die, glaube ich, haben ein Problem damit, dass so Fastfood und dieser ganze Mist, dass das alles kommt.
Und dann hast du natürlich
Ich rede mal weiter, weil Andreas hat sich jetzt gerade den Mund einmal so richtig so, ne?
Diese Marmelade ist der Traum, aber das Baguette ist wirklich klasse.
Ich bin auch ganz stolz.
Kannst du auch, zu Recht. Es ist tatsächlich so, Baguette ist auf dem Land billiger als in der Stadt. Und das habe ich auch selber gemerkt, wenn ich in Paris auf der Paris Air Show war, in Le Bourget, alle 2 Jahre früher beruflich, dann hat man ja irgendwo geschlafen und das Einzige, was du machen konntest, ist kurz mit dem Auto anhalten, mit dem Taxi und schnell in irgendeiner Bäckerei reingehen und schnell was zu essen holen noch, weil wir oft sehr, sehr früh auf der Messe sein mussten, um mit den Fernsehsendern zu arbeiten. Da kannst du nicht sagen, ich frühstück jetzt mal in aller Ruhe im Hotel und dann gucke ich mal, sondern wir haben es halt irgendwie Zeug mitgenommen.
Ne? Klar.
Natürlich gibt es auch Industriebaguette, liegt ja auch auf der Hand, ja, aber es gibt auch so eine Zurückhaltung. Also ein Baguette darf auch halt nicht so viel teurer werden, sonst fangen die an zu maulen. Das liegt daran, dass natürlich eben halt auch innerhalb der französischen Geschichte man gesagt hat, also Brot muss für alle
erschwinglich
sein. Ja, und das war so
das Grundnahrungsmittel.
Der Brotpreis, so. Das war so eine ganz, ganz, ganz heikle Geschichte. Und Dementsprechend gibt es natürlich so, ich sag jetzt mal Schallgrenzen, so rote Linien, die nicht überschritten werden dürfen von den Bäckern, wenn die denn dann ihr Baguette anbieten. Das ist natürlich auch vielleicht auch ein Grund, dass viele dann sagen, ja gut, dann kaufe ich mir halt so im Supermarkt halt ein Baguette.
Aber das siehst du ja hier schon bei uns. Ich meine, wir haben ja jetzt nicht so eine Baguette-Tradition, wie das in Frankreich der Fall ist. Aber was sich hier bei uns zum Teil Baguette schimpft, auch bei den Bäckern, also da dreht sich der, da krümmen sich dir die Fußnägel. Also wir haben auch einen Bäcker, den ich ansonsten echt super schätze, aber das Baguette, was der hat, das ist ein Weißbrot.
Ja.
Und das ist ein Unterschied.
Ja, ja, und das Baguette, und nur weil du eine andere Form gibst, ist es noch kein Baguette.
Ja, und das finde ich halt bei ganz vielen. Also ein richtig klassisches Baguette, das kriegst du ja kaum noch. Mhm. Ja, und auch, ich meine, wir holen uns auch oft diese Aufbackbaguettes einfach, weil die habe ich im Schrank. Ja. Zack, dann ist das eben schnell gemacht. So ein Baguette hast du dann nicht mehr eben gebacken.
Ja.
Aber das hat halt auch damit nichts zu tun. Das ist alles irgendwie so ein Weißbrot halt.
Ja. Ne? Und das ist natürlich in Frankreich Sakrileg, vermute ich mal. Ne? Also ist so meine Meinung und das, was ich gehört habe von den Franzosen, ist das auch so.
Aber jetzt lass uns mal darüber sprechen,
genau. Gehen jetzt wird ja auf Alex Lepic. Also der Roman heißt La Croix und der Bäcker von Saint-Germain.
Okay.
Und es geht um einen Baguette-Wettbewerb.
Ui. Gibt es sowas wirklich?
Es gibt es wirklich. Also es gibt seit über 33 Jahren einen Baguette-Wettbewerb, wo die französischen Bäcker, Pariser Bäcker.
Nur die Pariser?
Ich glaube nur die Pariser Bäcker ein Baguette einreichen dürfen. Und dann wird das von einer Jury bewertet. Ja. Und der Gewinner darf, also neben Ruhm und Ehre, und ich glaube, warte mal, ich muss das nachlesen, ich glaube Preisgeld 4.000 Euro.
Kannst du einige Baguettes für backen.
Was aber viel wichtiger ist, er darf ein Jahr lang den Élysée-Palast beliefern.
Ui.
Ja, dem Präsidenten. Und das ist nicht nur Ruhm und Ehre, das ist natürlich klasse, weil...
Ja, das ist auch Geld ohne Ende. Das sind Aufträge. Ne? Ich meine, was hat der Aufträge. Für Empfänge, Staatsempfänge und weiß der Geier, was
alles... Und du lieferst halt das Baguette. Und du kannst sagen, ich bin der Bäcker des Präsidenten für ein Jahr und bla. So, und diesen Bäckereiwettbewerb gibt es also wirklich. Und in dem Buch hat Alex Lepic und Alexander Oetker eben halt einen Bäcker zum zweiten Mal gewinnen lassen.
Ja, das geht ja gar nicht.
Ja?
Der muss weg.
Ja, schlimmer noch, da ist irgendwas faul. Ja, also eine Blindverkostung und dass dann ein und derselbe Bäcker zweimal in Folge, das kann eigentlich nicht wirklich sein. Ja?
Okay.
So. Und ja, er wird nicht mit Baguette getötet.
Ach, schade.
Ja.
Wie soll so ein das altes, ne, so ein Sondern altes, so
Bavum. Hartbacken ist ähnlich. Das habe ich ja nun aufgeschrieben. Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Vera Adenauer in meinen Clarissa-Krimis.
Ich weiß wohl.
Die wird überfallen und haut dann jemand so ein Roggenbaguette um die Ohren.
Ja, und Roggen kann man auch verstehen. Deswegen.
Aber ermorden.
Dann muss es schon ein sehr hartes Baguette sein. Sehr hartes Roggenbaguette.
Sehr hartes Roggenbaguette. Mit
Viel aber Geil. Es hat auch wieder den Vorteil.
Mit Schrot und Korn.
Da wären wir ja wieder bei, wann war das denn, als wir unsere Lammkeule hatten?
Tiefgefrorenes Baguette.
Ja, genau. Ein Tiefe, weil das kannst du dann auch aufessen wieder.
Ey, du bist genial.
Hör mal. Oder? Da haben wir wieder die Mordwaffe, die aufgefuttert wird.
Tiefgefrorenes Baguette. Darum geht's, der Frau Köpper. Super.
Ja. Und danach wird's aufgebacken und lass aufgegessen.
Lass uns mal versuchen, technisch den dazu zu schalten. Dann fragen wir ihn mal, was er von tiefgefrorenem
Baguette hält. Ich hätte dann Baguette gerne
Provision. Ja, was er von tiefgefrorenem, genau. Wenn er das nächste Mal. Wir dürfen zwei Seiten vorlesen und das mache ich jetzt. Und verzeihen Sie mir, wenn ich irgendwas falsch ausspreche.
Naja, gucken wir mal.
Ich hab dich auch lieb. Mach du doch.
So. Ich kann das bestimmt super. Ich darf ja hier nie lesen.
Beim nächsten Podcast.
Ich kann auch gut lesen, glaube ich.
Nächsten Podcast
kommt. Ich lese und du kochst? Du Schande.
Auwei.
Oh Gott.
Jetzt habe ich mich aber gerade furchtbar in so eine ganz komische Situation geritten.
Soll ich mal eine Geschichte schreiben? Nein, das möchten wir gar nicht. Danach haben wir leider keine Hörer mehr.
Okay, ich versuche jetzt mal, ohne zu schmatzen, hier zu lesen.
Okay. Rülpsen wäre schlimmer.
Schneide ich raus. Okay.
Was? Ja, nein. Ja,
doch, natürlich. Sie traten zur Seite und ließen Lacroix vorbei. In der Boulangerie war es viel kälter als am Vortag. Lacroix war mittlerweile überzeugt, dass das Opfer einer der Bäckermeister sein musste. Wer war sonst um diese Uhrzeit schon auf den Beinen? Kapitän Rio hatte die Klingel über der Tür gehört und kam sofort aus der Backstube in den Verkaufsraum. »Kommissär, guten Morgen. Bitte kommen Sie.« Die Polizistin ging voran und wies auf den Fußboden. Statt der alten Holzdielen im Verkaufsraum waren hier blitzsaubere weiße Dielen. Vor dem großen, metallenen Ofen blieb sie stehen. Da lag er,
Nicht der junge Bäcker von gestern, sondern ein älterer Mann mit dichten, grauen Haaren. Er lag auf dem Bauch, den Kopf zur Seite geneigt, Arm und Beine weit von sich gestreckt, als würde er friedlich schlafen. Nur die Wunde am Hinterkopf zeigte, dass dem nicht so war. Es war nur wenig Blut am Boden, genau wie an dem hölzernen Brotschieber, der neben dem Mann lag. Eben betrat Paganelli den Raum. »Guten Morgen, Rio. Guten Morgen, Kommissär. Sorry, mein Roller ist nicht angesprungen. Was haben wir?«
»Maurice Lefebvre«, sagte Rio, die wohl als erste von der Police Nationale am Tatort gewesen war. »56 Jahre alt, der Besitzer des Ladens, Bäckermeister in der dritten Generation. Seine Jacke hing im Spind, als einzige. Darin war sein Portemonnaie.« »Wer hat ihn gefunden?« »Ein Mann von der Gaste de France, der sich für den Morgen zum Ablesen angekündigt hatte. Wir nehmen an, dass der Tote deshalb hier war. Mittwoch ist eigentlich Ruhetag. Der Gasmann hatte vom Hof aus durchs Fenster geguckt und ihn hier liegen sehen. Er hat uns sofort angerufen.« »Ruhetag«, dachte Lacroix. »Deshalb hatten sie den Toten so spät gefunden.« »Wo ist der Mann?« »Sitzt draußen im Hof und raucht. Madame Lefebvre ist auf dem Weg hierher. Ich habe sie vorhin angerufen. Sie weiß noch nicht Bescheid.« Rio sah Lacroix mit großen Augen an. Angehörigen die schreckliche Nachricht vom Tod eines geliebten Menschen zu überbringen, gehörte zu den Aufgaben, die wohl jeder Polizist am meisten fürchtete. Lacroix ging durch die Backstube, betrachtete die Urkunden an der Wand und ein Foto der Belegschaft. Er erkannte die drei Verkäuferinnen von gestern. Dahinter standen die Männer aus der Backstube, alle mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Neben ihnen eine ältere Dame im Kostüm, sicher die Chefin, wiederum daneben Maurice Lefebvre. Sein Blick war freundlich und sanft, ein Handwerker, wie er im Buche steht. Der Schnauzbart fein gestutzt, die Bäckeruniform strahlend weiß, nur das Mehl an den Ärmeln wies darauf hin, dass das Foto inmitten der alltäglichen Arbeit gemacht worden war.
Okay.
Paganelli ist, glaube ich, Korso, wenn ich das jetzt richtig noch in Erinnerung habe. Und der hat irgendwann mal im ersten Band seinen Chef, es Kapitän Rio, und also die Dame, die Frau, die Polizistin und Paganelli sind so das Team um Lacroix herum. Der hat seinen Chef Maigret genannt, weil er trägt Hut, Mantel und raucht Pfeife und hat auch immer eine Pfeife in seiner Manteltasche.
Okay.
Fun Fact am Rande, lieber Alexander Oetker, ich bin auch lange Pfeifenraucher gewesen. Ich habe noch nie Pfeifen, die gerade ausgegangen waren, in meine Manteltasche gepackt. Das kann zu ganz bösen Folgen. Egal, wollte ich nur mal kurz erwähnt haben, ja? Okay, also Lacroix ist Pfeifenraucher. Dementsprechend bildet er natürlich optisch schon dieses Maigret-Bild ab, ne? Mantel, Hut, ja, Pfeife. Ja. Mhm. So, dazu ist er aber auch noch herrlich altmodisch. Seine Frau ist Bürgermeisterin eines Pariser Ortsteils und sehr modern. Er selber hasst Handys. Er hat keins. Das heißt, wenn seine Mitarbeiter ihn versuchen zu erreichen, rufen sie entweder zum Beispiel im Bistro an, wo er in der Regel zu Mittag ist, was ich schon mal herrlich finde.
Ja, allerdings.
Also Yvonne
vor allem in der heutigen
Telefon,
Zeit.
Genau, ja, in der Wien gibt das Telefon weiter und sagt, hier, schaff dir doch mal ein Handy an, ne? Warum muss ich mal, rufen die mal hier an? Aber die wissen dann halt, gegen der Mittagszeit, da ist er dann da.
Okay. Ja?
Und auch da spielt Essen einfach in diesen Romanen eine große Rolle. Also es geht jetzt nicht nur um Baguette, sondern der hat einfach Gerichte, wo ich dann auch manchmal hoffe, dass er mir die auf Deutsch erklärt, die Wirsing-Roulade, ne? Oder irgendwas, weil das klingt alles schon echt lecker, was die da kochen. Und du kriegst, da läuft dir immer das Wasser im Mund zusammen.
Ach, cool,
und, und in diesem Bistro wird, habe ich den Gefühl, so auf französischer Hausmaßkost gekocht. Mhm, ja, und Lacroix ist da ein großer Fan von einfach mal entweder ein Gläschen Wein oder ein kleines Bier, ne, und Mittagessen, ne, das ist schon wichtig für ihn. In dem Bistro trifft er auch regelmäßig auf seinen Bruder, der ist Pfarrer bzw. Priester in einer Kirche und trifft sich da mit seinem Bruder ab und zu an der Theke. Ja, die wissen, sie rufen zu Hause an, theoretisch, oder bei der Rechtsmedizin, ne, wenn er in dem Keller der Rechtsmedizin ist, irgendeine Leichenschau, oder eben halt die Mitarbeiterin, ne, oder die Mitarbeiter, wenn jemand anders versucht, den zu erreichen. Ja, die haben ja Handys, ne,
okay.
Und dann geben die das halt weiter. Und er mag eigentlich auch am liebsten, ja, wenn er jetzt nicht mit irgendeinem Mitarbeiter im Auto mitfährt, läuft er eigentlich auch ganz gern zu Fuß, um nachzudenken. Und also Das meine ich mit Oldschool.
Okay,
Und er hasst es natürlich. Also er findet das ganz furchtbar. Aber die Presse hat das natürlich aufgegriffen. Die Presse hat diesen Spitznamen Maigret natürlich aufgegriffen. Aha, ja, und selbst seine Frau sagt manchmal mein geliebter Maigret oder so. Was er nicht ganz so witzig finde, glaube ich. Ja, aber ja.
Und aber das klingt toll.
Und das macht natürlich Spaß. Mhm. Also das ist so das, was diesen Romane ausmacht. Diese Figur und natürlich auch so dieses, ja, dieses Oldschool-mäßige.
Mhm. Okay.
So ein bisschen.
Ja, dann bin ich ja
und mal das sehr Essen halt.
Ja. Ja, also wenn ich das jetzt mal vergleiche, ich habe auch schon etliche Romane von deutschen Schriftstellern, also Krimis auch, aber da spielt Essen wirklich noch nicht mal eine Randrolle. Ne? Mhm. Dann ist es wirklich nur so, dass man sagt mal, einen Kaffee oder irgendwie sowas, aber dass du wirklich, doch einen habe ich, das sind Bodensee-Krimis. Mhm. Da wiederum war es genau anders. Mhm. Und die haben sie auch beim Essen getroffen und erzählt. Aber das war jetzt wirklich mal eine Ausnahme. Das erlebe ich, finde ich, in deutschen Krimis. Vielleicht habe ich auch noch nicht genug davon gelesen. Mhm. Aber eher selten. Was ja auch in unserer Kultur, ne? Ich meine, bei uns spielt Essen leider also, ja nicht so eine große Rolle.
Ich finde auch in den französischen Krimis von Martin Walker beispielsweise, dass die sich einfach am späten Nachmittag so, ne, auf ein Gläschen treffen, ne, im Bistro oder so, dass er eben halt kocht. Das ist halt auch bei den Paris-Krimis im Grunde eigentlich so ein roter Faden. Natürlich, es gibt auch Krimis, da hat er auch natürlich Essen bzw. Getränke mit reingenommen, um dann zum Beispiel einen Mord auszulösen. Mhm, ja, also vergiftete Getränke gibt's auch schon. Mhm. Mhm.
Ja, aber generell so einfach so, was so Kultur angeht, Esskultur. Mhm. Ne, also das finde ich schon, ist gerade bei denen, die in Frankreich spielen, schon sehr auffällig, ne, dass das mal ganz anders ist.
Und erinnere dich, was der Ralf Kramp damals erzählt hat, als er bei uns hier im Podcast war. Du kannst über Essen natürlich auch eine Figur definieren. Ja klar, definieren.
Natürlich.
Ne? Du musst gucken, was macht die. Ne?
Ja, das schafft ja auch Atmosphäre. Also wie gesagt, ich kann mich an eine Serie erinnern, die ich gelesen habe, die einfach so eine ganz schöne Grundatmosphäre geschaffen hat über das Essen, über Rituale, die haben. Ja. Jeden Morgen in der gleichen Bäckerei, da hole ich mir jetzt meinen Croissant und da kriege ich meinen Espresso oder keine Ahnung was, wo du einfach so eine heimelige Atmosphäre einfach bekommst. Ja. Ne? Und ja, also ich freue mich. Also ich habe das jetzt auf meinem Merkzettel, Serie, weil ich habe gesehen, das gibt's auch als Hörbücher. Das heißt, wenn ich mit dem Hund unterwegs bin, habe ich jetzt schon wieder eine neue Serie, mit der ich anfangen kann.
Ich habe die letzten zwei mir jetzt gerade gekauft. Mhm. Da freue ich mich jetzt auch schon drauf.
Ja, wenn du die ausgelesen hast, dann kann ich ja sagen, dann hallo.
Kannst du dir dann ausleihen. Im Grunde, mehr gibt's da nicht zu sagen, weil mit Baguette kannst du nicht morden, was muss man so schon sagen.
So ein Tiefkühlbaguette.
Wobei, mit dem Tiefkühlbaguette, da sollten wir ihn nochmal fragen, wenn wir ihn in der Sendung haben, ne, da müssen wir überlegen, Tiefkühlbaguette.
Ja, wobei, er hat ja jetzt einmal Baguette als Thema gehabt.
Sie können sich da ja schon mal warm denken, ne, wenn Sie diesen Podcast hören. Wir schauen mal. Ich beiß jetzt nochmal in die letzte Scheibe Baguette aus diesem kleinen Brotkorb rein und dann sagen wir Tschüss, das war's. Mhm. Ja, abserviert. Der knusprige Podcast. Zum Mitnehmen. Genau.
Ja, wir freuen uns, wenn Sie in 14 Tagen wieder mit dabei sind.
Und wir sagen ein ganz großes Dankeschön an Alexander Oetker.
Genau.
Das war sehr nett, dass wir das aus Ihrem Buch vorlesen durften und dass Sie uns so kurzfristig geantwortet haben. Toll gemacht.
Genau. Herzlichen Dank und wir hören uns dann wieder in 14 Tagen.
Bleiben Sie uns gewogen. Bis bald. Machen Sie es gut. Tschüss.
Ciao, ciao.